Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler. Katharina, ja. Ihr habt so eine coole Unstatistik gerade gemacht. Und uns als Mediziner treibt ja aus verschiedenen Richtungen das gesunde Herzgesetz gerade ganz doll um. Und du hast das schon so schön gesagt mit dem Gesetz, das heißt wie eine Werbung. Aber was war jetzt genau eure Unstatistik?
Also bei diesem gesunde Herzgesetz, das kommt ja so unter dem Motto daher, wir machen jetzt evidenzbasierte Politik. Und deswegen wird jetzt auf Basis von Evidenz ein neues Gesetz gemacht, mit dem man Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser verhindern kann. Und das geht halt los mit ganz vielen Zahlen, zum Beispiel wie viel Geld Deutschland ausgibt innerhalb der Europäischen Union im Bereich Gesundheit. Und dass aber trotzdem die Lebenserwartung in Deutschland nur ein bisschen über dem EU-Durchschnitt liegt. Und dann kommen halt am Ende ganz viele Maßnahmen, die abgeleitet werden, also so Präventionsmaßnahmen, die teilweise auf Beratung abzielen und teilweise aber auch, dass vorbeugend mehr Medikamente gegeben werden. Und was wir in der Unstatistik eben kritisieren, ist, dass da sehr viele Statistiken auch relativ unkritisch herangezogen werden, die halt längst nicht so eindeutig sind, wie der Anschein hier erweckt wird. Also dass man zum Beispiel ja bei der Gabe von Medikamenten, die man vorbeugend gibt, ja auch Nebenwirkungen hat und dass man über die noch gar nicht so viel weiß, gerade wenn es um Patienten geht, die halt ein geringeres Risiko haben. Das andere ist so, was sind eigentlich die Ursachen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder von tödlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Da wird dann auch viel geschrieben, ja, es liegt irgendwie an ungesunder Lebensweise, an der Ernährung, an mangelnder Bewegung und so weiter. Was alles schon richtig ist, dass es da Zusammenhänge gibt, aber wirklich mal klar zu untersuchen, was sind denn die tatsächlichen Ursachen und wie kann man die am besten bekämpfen, das ist halt längst noch nicht so eindeutig untersucht, wie hier dargestellt wird. Und ein weiterer Punkt, den wir eben besonders deutlich angekreidet haben in der Unstatistik, ist, dass es einen Risikofaktor gibt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und übrigens auch viele andere Erkrankungen, der da komplett ignoriert wird, und das ist Armut. Das heißt, arme Menschen haben ein deutlich höheres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden und auch zu sterben, als Menschen, die ziemlich gut verdienen. Und das ist aber auch schon lange bekannt. Also das weiß man eigentlich seit mindestens 20 Jahren und dazu gibt es jede Menge Studien. Und auch sehr viele, ja, immer wieder auch Meldungen, beispielsweise im Ärzteblatt, auch schon vor einem Jahrzehnt oder so, nee, vor 20 Jahren, eigentlich schon mehr als 20 Jahren, 25 Jahren. Vor 25 Jahren gab es im Ärzteblatt schon einen Artikel, wo sie geschrieben haben, die Gesundheitspolitik ignoriert die spezifische Krankheitsbelastung armer Menschen und orientiert strukturelle Entscheidungen immer noch an Versicherten, die sich in einer stabilen ökonomischen Situation befinden. Und daran hat sich halt nichts geändert. Das taucht auch gar nicht auf in diesem gesunde Herzengesetz. Vielleicht, weil es halt auch nicht so glamourös ist und nicht so sexy, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das finde ich halt problematisch. Ja, das kommt für mich zu diesem Titel, der für mich einfach an ja, es ist schon fast wie so gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas erinnert. Das ist wie so eine Fernsehserie, kommt halt für mich noch hinzu. Das ist auch so ein bisschen, ja, okay, da gibt's ein Problem, aber wir haben die perfekte Lösung und dann ist alles gut, dass es für mich so danach klingt und man halt nicht wirklich an die Ursachenforschung geht und sagt, okay, was kann man denn auch wirksam tun, beziehungsweise wie will man halt auch sicherstellen, dass das, was mit dem Gesetz jetzt beabsichtigt wird, am Ende auch erreicht wird? Und das ist was mir halt da generell in dieser ganzen Diskussion fehlt.
Ja, ich habe heute die Kritik gelesen und die fand ich sehr erhellend, dass dieses gesunde Herzengesetz aus dem sowieso schon sehr, sehr schmalen Topf der Prävention genommen werden soll, den die Krankenkassen aufgeben. Und das ist ja, je nachdem, wo man nachliest, manche sagen 2%, manche sagen unter 1% unserer Ausgaben in Deutschland von den Krankenkassen, die ja bei etlichen Milliarden sind, gehen für die Prävention drauf. Und darunter fallen dann zum Beispiel sowas wie Yogakurse, gemeinsames Sport machen und so. Und wenn ich dran denke, ich bin ja lange Notarztwagen gefahren in Berlin, einer Region, die damals noch nicht gentrifiziert war, Neukölln. Das ist inzwischen relativ gentrifiziert. Aber natürlich gibt es da auch noch die Wohnungen der sozial Schwachen und es gibt die Hochhaussiedlungen und so. Und wenn du da in die Wohnungen kommst, das, da fragst du dich eben nicht mehr so sehr viel. Und da gibt es durchaus eben auch Leute, und ich will das jetzt gar nicht noch viel genauer ausführen, aber für die eben so ein Yogakurs mit 25 Euro im Monat schon eine Hürde ist, die sie nicht nehmen können. Und wenn du dann das Geld da rausnimmst, dann werden es ja weniger Yogakurse für die Leute, die sich das eben nicht leisten können. Das heißt, bei der Primärprävention müssen wir dann sparen. Und das kann nicht der Bringer sein für etwas, wo ich dann eben noch nicht so genau weiß, woran es liegt. Und dann sind eben da wieder die Armen oder die, sagen wir mal, Menschen mit wenig Geld. Arm ist ja auch immer so eine Frage. Also die Menschen, die die finanziellen Mittel nicht haben. Also arm ist für mich so ein Wort, das benutzt ist, hat ja mehrere Bedeutungen. Es geht ja wirklich um die finanziellen Mittel, die da fehlen. Und dann sind die schon wieder benachteiligt. Dann kriegen die eine Pille und das war's dann, ne? Weil die sozusagen an der Wurzel wird eben dann nicht mehr gegraben, wo man eben eigentlich mehr hingucken sollte.
Ja, und ich finde, das hat, was du gerade sagst, die kriegen da eine Pille, das hat halt, also für mich auch dieses, also bei mir entsteht so dieser Eindruck, man schmeißt einfach gegen alles eine Pille ein, man nimmt einfach Tabletten und dann ist alles gut. Aber was halt dabei ganz verloren geht, ist so eigentlich die Verantwortung, die man selber hat für die eigene Gesundheit, also auch das ganze Thema Selbstwirksamkeit, dass ich halt auch ein Gefühl entwickle für meinen eigenen Körper, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was ist eigentlich gesundheitsbewusstes Verhalten und was nicht. Und stattdessen lernt man, ja, egal was ich mache, ich nehme halt dann Tabletten und dann wird es schon wieder gut. Ja, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so dieses ganze Thema Selbstwirksamkeit geht mir dabei halt so verloren. Und ich glaube, das ist was sich doch unsere ganze Gesellschaft zieht, dieses, wofür bin ich eigentlich verantwortlich und was kann ich beeinflussen? Und es ist halt nicht so, ich mache einmal Schnips und dann ist alles wieder in Ordnung oder auch nicht. Und das finde ich halt problematisch. Und dazu kommt halt so aus der Perspektive der Evidenz, finde ich das schon verwunderlich, dass es jetzt heißt, ja, wir müssen jetzt mehr von diesen Statinen verschreiben. Da kannst du ja sicherlich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, so aus medizinischer Sicht. Wenn jetzt rausgekommen ist, also erst letztes Jahr bei der American Heart Association, dass die gesagt haben, wir verschreiben eigentlich viel zu viele Statine, nachdem dort die Anzahl der Menschen, die Statine einnehmen, also von 2008, 2009 in 10 Jahren um 60 Millionen angestiegen ist, also von ungefähr 30 Millionen auf ungefähr 90 Millionen, haben die jetzt das Ganze mal evaluiert und haben jetzt festgestellt, dass eigentlich ungefähr 17 Millionen von denjenigen, die das jetzt verschrieben bekommen, die eigentlich gar nicht nehmen sollten. Und das ist eigentlich dann schon wieder krass, weil das geht ja genau in die andere Richtung und sagt, hey, wir verschreiben zu viel und nicht zu wenig.
Ja, das geht halt, wir reden ja immer viel über Data Literacy. Es geht mir auch gegen die Health Literacy. Also das ist ja etwas, was bei uns in Deutschland nachgewiesenermaßen nicht besonders ausgeprägt ist, dass man sich eben über seine eigene Gesundheit ausreichend Gedanken macht, sondern dass man die Verantwortung so abschiebt. Und diesmal schiebt man es halt auf eine Tablette. Und mich treiben da auch noch diese Abnehmensspritzen um, dass wir jetzt eine Spritze nehmen, um irgendwie Gewicht zu verlieren. Ich meine, ich kämpfe auch mit meinem Gewicht. Aber ich würde eben nicht die Spritze ansetzen, sondern ich versuche halt gesund zu essen. Und es ist, bleibt dabei, jedes Pfund muss durch den Mund. Und da, dass ich dann irgendwelche Dinge nehmen kann, ich meine, hohes Cholesterin, ja, ist nicht nur ernährungsbedingt, das ist mir schon auch klar, aber auch ernährungsbedingt. Ich erkenne das als kleine Nebenstory aus der Familie bei meinem Mann, der auch ein Problem damit hat. Und das ist immer so, wenn er zu viel Gummibärchen isst, dann schnellt sein Cholesterinwert total in die Höhe. Na gut, dann lässt er jetzt die Gummibärchen weg und auf einmal ist alles wieder gut. Interessanterweise, Gummibärchen hat jetzt für mich so von der Pathophysiologie nicht so richtig was damit zu tun, aber ein Medikament zu nehmen, einfach nur präventiv, was da noch gar nicht so bewiesen ist. Also es gibt eben die Untersuchungen, dass wenn du schon Plaques in deinen Karotiden, also in den Halsschlagadern hast, dass es dann eben sehr gut präventiv wirkt. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Da sind die Menschen eben wirklich schon krank. Da haben sie ja schon eine Erkrankung. Und das ist eigentlich dann ja keine Präventivmaßnahme mehr. Präventiv ist ja, wenn du nur aufgrund eines Laborwerts, und auch dann ist es ja nicht wirklich präventiv, die Tablette gibst. Und was dann passiert, das ist, wie du sagst, eben noch gar nicht ausreichend untersucht. Und deswegen finde ich auch, dass man bei diesem Gesetz doch durchaus noch mal ein bisschen nachdenken sollte.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und weißt du was, Irit? Jetzt, nachdem wir so viel über Tabletten, aber auch über Süßigkeiten geredet haben, jetzt habe ich echt Lust auf ein großes Eis.
Das kann ich total nachvollziehen, obwohl ich ja kein Eis esse. Ich werde mir irgendwas Leckeres, Salziges gleich kochen. Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.